wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute gehen wir wieder ein bisschen in die Tiefe des Spitzensports. Wir tauchen ein in die Welt der Leistungsdiagnostik. Und dabei hilft uns der Sportwissenschaftler, der auch die Blackwings unter seine Fittiche genommen hat, Bernhard Schimpel. Danke, Bernie, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
Gerne, danke, dass ich wieder mal dabei sein darf.
Wir haben viel zu besprechen und leider nur sehr wenig Zeit, weil ich dich nicht über Gebühr beanspruchen will und deine Zeit sinnvoll investiert ist, wenn du sie mit Sportlern verbringst. Bernhard, du warst schon mal bei uns im Podcast zu Gast und zwar in Folge 74. Diese haben wir selbstverständlich wieder in den Shownotes verlinkt. Aber für alle, denen dein Name noch neu ist, dürfen wir dich kurz mit einem Wordrap vorstellen.
Gerne, ja.
Ich sage da einfach einen Begriff und du vollendest. Alter.
Just a number.
Gebürtig aus?
Geboren in Werrick-Mattersee.
Hauptberuflich?
Sportwissenschaftler.
Wenn ich nicht in der Sportwissenschaft gelandet wäre, wäre ich heute?
Gute Frage, ich wüsste nichts anderes.
Aber hast du nicht Publizistik?
Ja, Publizistik habe ich studiert, ja.
Also du könntest jetzt eigentlich
ja, guter Einwand, mein eigentlicher Berufswunsch und Ursache für das Studium oder die beiden Studien, die ich abgeschlossen habe, es war damals nur beides miteinander studierbar, ist Publizistik, das ich fertig studiert habe und eigentlich wollte ich ursprünglich Sportjournalist werden.
Das heißt, eigentlich würdest du jetzt an meiner
genau,
Stelle sitzen.
Genau, wir können tauschen.
Ja, genau. Na, tauschen, also ich bin da, nein. Das.
Ich kann es auch nicht.
Der kompletteste Sportler ist ein, und da ist die Sportart gemeint?
Man sagt immer klassisch der Zehnkämpfer und ich glaube, es stimmt so ziemlich.
Okay. In den Eishockeysport habe ich mich verliebt, weil?
Weil die Sportart extrem rasant, dynamisch und fesselnd ist. Und selbst wenn du führst um ein paar Tore, ist nicht immer sicher, ist, dass du gewinnst.
Der Sportler, der mich in meiner Zusammenarbeit am meisten beeindruckt hat, war?
Es sind so viele, ehrlich gesagt, das sind nicht immer nur Spitzensportler, das ist genauso ein 65-Jähriger oder ein 75-Jähriger, der mit 65 zum Laufen angefangen hat und irgendwann einmal bei einem Marathon am Stockerl gestanden ist mit an die 80 und sich selbst in der Sportart oder im Sport gefunden und verwirklicht hat. Also jeder Einzelne faktisch im Endeffekt.
Ja. Um unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen zu vermitteln, mit wem wir hier das Vergnügen haben, lese ich einen Auszug aus deiner Referenzliste vor. Die,
nicht? Schon passt.
Die Olympiateilnehmer Markus Rugang, Günter Weidlinger, Ludwig Peischer, Sabrina Filzmoser, Tennisspielerin, Tamira Paschek, das ÖSV-Alpin-Team Damen und Herren, das Judo-Nationalteam Damen und Herren, Blau-Weiß-Linz, das Tennis-Leistungszentrum Oberösterreich und eben auch die Blackwings. Sie alle vertrauen auf deine Expertise. Aber ganz kurz und ganz blöd gefragt, was macht denn eigentlich ein Leistungsdiagnostiker?
Im Endeffekt macht der Leistungsdiagnostik nichts anderes als zu hinterfragen, welche objektive Leistung, 10 km/h laufen, im Eishockey sind es eher Radtests, also 50 Watt, 100 Watt, 150 Watt, 200 Watt in dem jeweiligen Körper was hervorrufen. Das heißt also, welchen Aufwand muss er treiben, um diese Leistung zu erbringen und das dann sportartspezifisch so zu interpretieren, dass man es auch als sinnvollen Input faktisch für die Sportart nutzen kann.
Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir die Modalitäten so weit einmal geklärt, dass wir das Thema einsteigen können. Bernie, bei uns die allerbanalste Frage kommt immer zum Anfang. Wie geht es dir denn aktuell?
Eigentlich ganz gut.
Du bist ziemlich im Stress, ziemlich ausgebucht mit Terminen. Das haben wir bei der Terminfindung schon ein bisschen herausgefunden. Aber
es ist immer was zu tun.
Das ist ja per se nichts Schlechtes.
Nein, ich mache es ja gern. Also es ist ja nicht so, dass ich einen Job habe, wo ich mich sehne, möglichst bald in Pension gehen zu können. Es ist was, was mich fasziniert, wo jeder, der kommt, anders ist, wo jede Anforderung anders ist, wo selbst in einer Eishockeymannschaft jeder vom seinen Daten, die er liefert, die wir interpretieren, anders liegt, andere Plus und Minus hat, andere Pros und Cons hat, was die Leistungsdiagnostik anbelangt.
Mhm. Dann gehen wir gleich direkt zu den Blackwings und man muss ja insgesamt sagen, aktuell läuft es noch nicht ganz rund. Das Ziel einer Top-6-Platzierung, das muss man de facto abschreiben. Der Weg ins Playoff wird heuer für die Linzer nur über die Pre-Playoffs führen wahrscheinlich. Gibt es einen sportwissenschaftlich auffälligen Grund, warum die Blackwings noch nicht ihr bestes Hockey spielen können?
Nein. Es hängt nicht an der körperlichen Verfassung, es hängt nicht an Daten, die wir täglich im Training erheben. Es liegt an Parametern, die dazwischen liegen, die einerseits mit vielen Ausfällen einmal eine Zeit lang zu tun gehabt haben, wo das Line-up sehr dezimiert war, wo die Selbstsicherheit abhanden gekommen ist, wo die Sicherheit abhanden gekommen ist. Manche haben performen persönlich nicht mit der Qualität, die sie liefern könnten. Und das ist aber nicht als Vorwurf gedacht, sondern als Feststellung. Und man weiß selber, wenn man in einem Tief steckt, wie schwer es ist, aus diesem Tief sich herauszuarbeiten. Und das geht nur über Zusammenhalt, über das Team selber.
Über die Praxis wahrscheinlich und wie so oft liegt es einfach der Faktor Mensch zwischen den, alles was zwischen den Ohren liegt quasi, spielt da auch gehörig mit. Wir haben jetzt Ende Jänner und man sagt immer, das ist die Zeit, wo es schon langsam zu kribbeln beginnt. Muss man jetzt schon anfangen, die Athleten auf die Strapazen einer Playoff-Serie vorzubereiten?
Das hat schon angefangen nach dem letzten Spiel der letzten Saison eigentlich.
Ja. Also ist es wirklich so, dass man die Basis einmal...
Natürlich schärft man ein bisschen, aber es ist, man zehrt die ganze Saison oder lebt die ganze Saison eigentlich von dem, was man in der Vorbereitung geliefert hat, was man über die restliche Saison dazu gemacht hat zum Eistraining. Mhm. Und das sind die wesentlichen Punkte, die dann eine gute Performance in Playoff-Spielen liefern sollen.
Mhm. Wie grundsätzlich einmal für die Hörer interessant, wie involviert bist du in die ganze Trainingssteuerung bei den Blackwings?
Was ich im Frühjahr, also Postseason, bevor die ganzen Imports abreisen, mache, ist, dass ich sie auf meinen Prüfstand hole, aufs Fahrrad hole. Und wir die Testbatterie, die der Philipp und ich gemeinsam entwickelt haben, da durchziehen und die Kennziffern kriegen, was hat die Saison mit den Spielern gemacht.
Mhm.
Da waren die Erkenntnisse aus dem letzten Jahr eigentlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dann ist es so, dass wir, wenn sie wiederkommen, sie wieder auf den Prüfstand stellen, also faktisch Anfang August, und einmal schauen, was haben sie denn getan in der Zwischenzeit. Sie kriegen alle einen Trainingsvorschlag, aber sie kann es nicht jeden dazu zwingen, dass er genau das durchzieht.
Umsetzen muss man es selber.
Umsetzen müssen sie selber, und manche haben ihre eigenen persönlichen Coaches, mit denen sie arbeiten, auf die sie schon lange Jahre vertrauen, und sowas kann man auch nicht gleich zerstören, das funktioniert nicht. Weil da ist ein vertrautes Verhältnis da und das wird auch nicht funktionieren. Und dann haben wir halt noch zusätzlich bei jedem Training, bei jedem Spiel, so ähnlich wie die Fußballer, einen Art BH um die Spieler und einen Chip hinten drinnen und die Daten zu warten, einzulesen, aufzubereiten und dann mit dem Trainerteam durchzugehen, ist mein Part. Was dann noch immer anfällt, sind die verletzten Spieler, wo ich sehr viel mache. Was auch noch anfällt, sind so Sonderaufgaben, die der Phil an mich delegiert, wenn einer zu langsame Beine hat, die schneller zu machen. Das sind immer wieder so kurzzeitige Aufgaben, das ist die zwei McKinnon und Marber waren viel bei mir jetzt in letzter Zeit mit ihren Verletzungen und das sind so die Aufgaben, die ich im Prinzip liefere.
Das heißt, der Austausch mit dem Phil ist mehr als regelmäßig?
Wir sehen uns, wann Training oder Match ist, täglich.
Bist du beim Training immer dabei quasi?
Training bin ich, sofern es möglich ist. Ganz, ganz selten habe ich Verpflichtung, die ich nicht streichen kann. Dann bin ich einmal bei einem Training nicht dabei und muss das im Prinzip im Nachhinein aufarbeiten und auswerten. Aber ich bin grundsätzlich, sitze ich auf der Bank und friere momentan.
Okay. nur, dass man als Zuhörer vielleicht ein bisschen ein Gespür kriegt. Wie funktioniert so ein Gespräch zwischen dir und Phil? Sagst du dann, du, der Not ist gestern 180 Kilometer gelaufen und endet das Drittel fast über seine eigene Zunge gestolpert, der sollte morgen vielleicht lieber nur Halbgas trainieren?
Nein.
Oder
Nein, wir sitzen im Büro von Phil beieinander, die ganzen Trainer, und gehen die Daten durch und Auffälligkeiten werden besprochen. Also das ist Team. Das da habe nicht ich die Weisheit gefressen, sondern das wird im Team besprochen.
Okay. Welche Daten, es hat ja da, ich glaube, man kann das ruhig nennen, das Ganze nennt sich Katapult, ist dasselbe System, das auch die Fußballer verwenden, zum Beispiel von Blau-Weiß Linz, oder?
Mhm, ja.
Da bist du ja auch im Team mit dabei. Welche Erkenntnisse gewinnt man aus diese Trainings? Was sind das für Daten? Messt man da Puls? Messt man da Kalorien? Messt man da, keine Ahnung, was wird aufzeichnet?
Also,
wenn man es dir findet,
das Einzige, was so ein bisschen an den Zuschauer dringt, ist dieser Hardest Worker. Das
genau.
ist der Grund, warum wir das System haben,
genau.
weil wir über das Sponsoring von der Firma Blockleder das System finanziert kriegen und damit bei den Heimspielen immer aus den ersten zwei Dritteln einen Hardest Worker an die Eis liefern. Und das ist ein Parameter, der leicht abzugreifen ist, den wir da verwenden. Das ist, nennt sich Player Load. Das ist die Summe aller Beschleunigungen, die von dem Chip aufgenommen werden. Der Chip hat einen dreidimensionalen, also in allen drei Raumachsen Beschleunigungsaufnehmer. Und diese Beschleunigungsdaten werden aufsummiert. Das heißt, wenn das eine hohe Beschleunigung ist, wenn der eine starke Richtungswechsel zum Beispiel macht, dann wird das höher gewichtet, als wenn der nur einen geringen Ausschlag hat. Und das wird aufsummiert und das ist dieser Playerload. Dieser Playerload ist aber gleichzeitig auch, und deswegen können manche Leute da nicht Hardest Worker werden, gleichzeitig ein bisschen abhängig davon, wie lange die Leute am Eis sind. Mhm. Weil die mehr am Eis sind, einen höheren Playerload haben als die zu viel. Ne? Ja, jetzt dividiert man das Ganze durch die Zeit, also Playerload per Minute. Das sind zwei Faktoren, auf die wir schauen. Aber das sind nicht die wesentlichsten. Was für uns wichtig ist nennt sich Eishockey-spezifischer Parameter, den es im Fußball nicht gibt, das ist On-Ice-Load. Das ist bezogen auf die Zeit, in der sie am Eis spielen und nicht draußen sitzen.
Und auch nicht beim Bulli-Stängern, sondern genau. tatsächlich.
Nur dann, wenn sie einen relevant hohen Player-Load erzeugen, also nicht ganz einen leichten, sondern ein bisschen höheren, dann wird das aufsummiert, gezählt und dieser On-Ice-Load wird durch die Zeit, in der er erbracht wird, dividiert. Das heißt, das nennt sich dann On-Ice-Load per Minute und das ist für uns ein wichtiger Parameter, der uns die Agilität, die Anzahl der Richtungswechsel, die Spritzigkeit liefert. Mhm. Das ist so ein Parameter. Dann gibt es einen zweiten Parameter, auch eishockeyspezifisch, das ist das Skating-Load. Da wird erfasst eher so lineare Skate-Bewegungen, da wird jeder einzelne Skating-Schritt
ja.
und seine Beschleunigung wieder gewichtet, aufsummiert und so weiter. Und also das ist ein Haufen Parameter, die im Hintergrund erzeugt werden. Also wir haben da Listen. Dir kann ich es zeigen jetzt, Hörer kann es nur sagen. Das sind über 200 Parameter, die wir abgreifen könnten. Mhm. Und dann ist für uns auch noch wesentlich, abseits dieser objektiven Dinge, wie Beschleunigungen und so weiter, ist für uns auch wichtig, wie wirkt es auf den Sportler, wie muss sie dir anstrengen? Mhm. Und das nennt sich Trainings Impact.
Okay.
Das ist abgeleitet von der Herzfrequenz. Das heißt, TRIMP,
ja.
Trainings Impact.
Ja.
TRIMP ist für uns relevant. Das ist zum Beispiel was im Fußball wenig Rolle spielt. Also diese körperliche Reaktion ist für uns aber ein wesentlicher Parameter. Gerade zum Beispiel, auch wenn wir einen Spieler haben, der aus einer Rekonvaleszenz, vor allem aus einer Erkrankung herauskommt, aus einem Infekt herauskommt, um zu sehen, ob der vom Trimp bezogen auf das, was er objektiv leistet, ja, schon wieder halbwegs normal funktioniert. Oder ob der noch mit höheren Herzfrequenzen das erarbeiten muss, was er vorher mit niedrigerer geliefert hat. Das ist für uns auch wesentlich. Und das wird wieder dividiert durch die Zeit. Also Trim per Minute gibt es auch wieder. Okay. Und so weiter. Und da sind wir bei einem Haufen. Das wird über die ganze Mannschaft angeschaut. Das wird über jeden Einzelnen angeschaut. Und das wird auch im Längsschnitt angeschaut, über Trainings, über Spiele etc.
Und der Hardest Worker on the Ice ist immer der Trimp oder immer der oder
das ist Playerload. Ist Playerload.
Also das ist immer der Playerload.
Ist immer der Playerload. Ich sitze da oben neben Ricky mit meinem Tablet und habe auf dem Tablet nur eine beschränkte Anzahl an Parametern. Und da habe ich keinen On-Ice-Load zum Beispiel, den müsste ich immer ausrechnen. Den habe ich zwei Parameter, also den ich immer wieder mitkalkuliere ein bisschen. Ja. Aber der Playerload, das ist das, was direkt angezeigt wird.
Okay.
Und da habe ich Reihung und.
Aber es ist immer dasselbe.
Es ist immer dasselbe Parameter.
Genau.
Okay. Ja. Nein, klar.
Okay, alles klar. Ja, dann hast du zwei Fragen eigentlich schon vorweg gegriffen, quasi. Wir haben schon gesagt, du kennst das System aus der Praxis bei Blau-Weiß Linz. Es ist ja vermutlich kein Zufall, dass du deine Praxis gefühlt 5 Meter unter den Tribünen des Donauparkstadions hast. Wie kann man Fußballer und Eishockeyspieler vergleichen und was ist definitiv nicht vergleichbar?
Das ist Äpfel und Birnen.
Jetzt machen wir, okay. Ist es wirklich so,
ja,
so
verschieden? Der Fußball, beides dauert prinzipiell einmal roundabout 90 Minuten.
Genau.
Der Fußballer hat 2x 45, ja. Der Eishockler hat 3x 20. Reell dann, wenn man es nicht netto, sondern brutto nimmt, sind es meistens um die 1,5 Stunden ungefähr.
Ja.
Und ganz einfach gesagt,
ich habe da mal was gehört. Darf ich diese jetzt reinwerfen? Der Fußballer ist eher der Marathonläufer und beim Eishockey geht es eher um Schnellkraft.
Nein, würde ich nicht sagen. Marathonläufer auf keinen Fall. Es geht dort auch viel um Schnelligkeit und Schnellkraft. Immer abhängig ein bisschen von der Taktik.
Natürlich, aber jetzt bezogen aufeinander gesehen.
Nein, würde ich es nicht so sagen. Okay. Ich würde sagen, das ist der Fußballer, er bringt seine Leistung über 90 Minuten mit auch vielen Daueranteilen, wo er trabt, wo er geht, wo er nicht Vollgas läuft, sondern locker läuft etc.
Ja.
Und der Eishockeyspieler geht aus, hat sein Shift mit 45 hoffentlich nur und 45 Sekunden. Und,
oder 2 Minuten,
wenn es bleibt. Hoffentlich 45 Sekunden, weil sonst wird er viel grantig. Und hat dann 3x 45 Sekunden auf der Bank. Und wenn wir es vergleichen, wenn wir Laktatmessungen durchführen würden beispielsweise, dann liegen wir beim Fußball in einem Range von 2-3 Millimol pro Liter und beim Eishockey spürt sich das Ganze ab zwischen 10 und 15. Mhm. Also das ist von der Energiegewinnung völlig anders.
Mhm.
Nicht so unter Sauerstoffbedingungen, sondern vielmehr ohne Sauerstoff, hochintensiv, muskulär auch intensiver.
Mhm.
Aber es ist beim Fußballer ein anderer Faktor, der eine Rolle spielt, nämlich das anders abbremsen, anders, zum Teil anders beschleunigen und vor allem das Springen.
Ja.
Und das bedeutet bei jedem Bodenkontakt einen sehr hohen Impact von, da reden wir von 3- bis 5-fachen, 6-fachen des Körpergewichts.
Okay.
Wenn das der Eishockeyspieler machen würde, dann würde er Löcher ins Eis schlagen.
Ja.
Also der kann nicht mit so einem Impact den Fuß am Boden setzen.
Mhm.
Und damit ist die diese punktuelle Dynamik eine andere, die ist beim Fußball punktuell ein bisschen höher, aber sie haben trotzdem mehr Ausdaueranteile.
Mhm.
Und der Eishockler hat halt eine hochintensive, kurze Phase und dann geht es zurück auf die Bank.
Okay.
Also es ist nicht miteinander vergleichbar und auch nicht gleich trainierbar.
Wir haben uns ein kleines Pausenspiel für dich überlegt. Da du ja Einblicke in die Mannschaft hast, die wir nicht haben, würden wir gerne mit dir ein bisschen Name-Dropping betreiben. Und das geht folgendermaßen. Ich sage dir einen Begriff und du sagst uns, auf welchen Spieler oder auch Trainer das innerhalb der Black Wings am besten passen würde. Es sind keine garstigen Begriffe oder so,
danke.
Sondern es ist eigentlich bis auf einmal was Positives. Genau. Der lustigste Typ ist natürlich subjektiv, das kann man nicht aus Trainingsdaten
erheben. McKinnon.
Der V-förmigste Oberkörper.
Oma.
Bester Athlet. Wenn du jetzt sagst, okay, du würdest irgendwen für die Black Wings auswählen müssen für den Zehnkampf, wen würdest du auswählen?
Sölli.
Der schnellste Eisläufer.
Henk.
Der ausdauerndste Spieler. Das lässt sich missen natürlich, wahrscheinlich.
Wann ist noch die Raltests im Lebler?
Wirklich? Tatsächlich?
Super Rallfahrer.
Unglaublich.
Sehr guter Radfahrer.
Mhm. Okay. Erster auf der Eisfläche. Außer jetzt die Goalies.
Die sind
natürlich eher. Ja, klar. Aber
der Würschi.
Letzter auf der Eisfläche. Da geht es dann um Zusatz. Work, die Spieler bringen.
Christler.
Ökonomischster Eisläufer. Und das könnte vielleicht ein bisschen gehässig sein.
Nein, ist nicht gehässig. Es gibt ein paar, die sehr ökonomisch sind. Einer der ökonomischsten ist der Würschl.
Okay, aber du redest da.
Ist positiv.
Genau, du redest da definitiv von
Skating-Ökonomie.
Geht am leichtesten von der Hand.
Sind ein paar dabei. Also, er ist nicht allein, es ist auch der Lindy sehr ökonomisch.
Ja.
Also, das ist überhaupt nicht negativ.
Okay.
Nein, gar nicht.
Lauter Kärntner.
Ja.
Man könnte das Ganze aber auch so verstehen mit ökonomisch, der Läufer, er läuft nur das.
Nein, von der Skating-Ökonomie.
Drum wollte ich das nur mal klarstellen. Nein. Der härteste Trainierer insgesamt jetzt.
Romig.
Den besten Spruch auf den Lippen hat. Und das ist schon der letzte Begriff.
Ich muss jetzt durchgehen. Einen guten Schmäh. Es sind so viel, es wird so viel plädelt. Also, mir gegenüber der Rass.
Okay. arbeitest du mit Goalies öfter zusammen oder mehr zusammen?
Nein, gar nicht.
Ganz schlecht.
Also, haben genauso den Sensor mit und gibt es eigene Auswertung für die Torleute. Also, mit alle eigentlich gleich viel zu tun.
Okay. Dann bedanken wir uns für deine Einblicke und damit zurück zum Eishockey. Bis Anfang Februar sind noch ein paar Spiele. Dann ist eine zweiwöchige Pause. Wie geschickt oder ungeschickt ist es für die Athleten? Denn danach geht es ja wieder mit Vollgas weiter. Ich meine, man kann es ja nicht ändern.
Es ist gegeben.
Genau, also, man kann es ja nicht ändern.
Aber, man muss das Beste draus machen, ich meine, im Endeffekt.
Aber ist so eine Pause, was sportwissenschaftlich negativ ist, oder ist es, bietet es Chancen, dass man...
Zu dem Zeitpunkt ist es sicher nicht der beste Zeitpunkt, weil danach nur noch ein paar Spiele sind. Mhm. Auf der anderen Seite, man kann das ja auch nutzen. Line-up wieder vervollständigen, falls was sein sollte.
Ja.
Trainingsreize setzen, die vielleicht nochmal notwendig sind. Also ich sehe das als gegeben und neutral dadurch, weil ich kann es eh nicht ändern und was ich nicht ändern kann, mache ich das Beste draus.
Ja.
Also müssen wir das Beste draus machen in dem Fall.
Kann man in so einer Pause irgendwelche Schwächen, die man durch Verletzungspause mitgeschleppt hat oder so, kann man solche Schwächen irgendwie austarieren in so einer Pause?
Meinst du jetzt Verletzungen, die man versucht dann besser auszukurieren, weil man drüber geht und trotz Verletzung oder trotz einem Problem spürt?
Nein, ich hätte das eher so gesehen, wenn
ein Spieler Leistungsdefizite. Jetzt,
genau, Leistungsdefizite, genau.
In zwei Wochen kann man schon einiges bewirken, ja, klar. Mhm. Okay. Du kannst einen, der nicht in Shape ist, weil er krank war, in weniger wie zwei Wochen in Form kriegen.
Okay.
Also das ist nicht das Problem.
Nein. Okay. Nein. Aber es braucht einmal die Grundarbeit, die vor dem Sommer schon passiert ist quasi.
Der Grundstock muss immer da sein.
Weil der muss da sein.
Und der geht ja auch nicht verloren, wenn einer jetzt so wie ein Maber 6 Wochen ausfällt. Ich meine, der hat in die 6 Wochen geschuftet, bis zum Umfallen jeden Tag. Also der hat jeden Tag bei mir extra Shift gehabt. Der hat ist, sobald er keiner hat, mit dem Stickhandling angefangen, zuerst am Asphalt heraus, und dann Stickhandling am Eis und so weiter. Also das ist alles produktiv nutzbar.
Dann ist es so, nach dieser Pause ab 18. Februar ist praktisch Playoff-Betrieb bei den Black Wings. Mit fast durchgehend 3 Spielen pro Woche. Nur um das ein bisschen einordnen zu können, kann man für alle Kalorienzähler unter den Hörerinnen und Hörern ungefähr abschätzen, wie viele Kalorien ein Spieler bei so einem Spiel verbrennt. Wird das ausgemessen für euch?
Nein, es ist für uns nicht relevant. Ob es das System, ja, es gibt irgendeinen Kalorienparameter, soweit ich weiß, unter den 200 Parametern. Hat man den aber nie angeschaut. Schätze mal, was weiß ich, 4000
pro Spiel
rundum. Ja. Werden wir schon verbrauchen. Aber es ist jetzt geschätzt.
Was ist zum Vergleich, was hat der Fußballer in einer Partie? Kann man das abschätzen? Oder ist es zu gefährlich?
Wird nicht weit weg sein.
Aha, okay.
Das sind auch 90 Minuten nicht so gebrochen agierend, sondern konstanter agierend, aber wird auch 3000 wird er schon. 3,5.
Ja.
Aber ist auch eine Schätzung. Mit Kalorienverbrauch. Da müssen wir profundere Ernährungswissenschaftler fragen, die wissen das vielleicht eher, aber man kann es ausrechnen im Endeffekt.
Ja. Hast du eine Ahnung, gibt es sowas in Linz bei den Black Wings? Gibt es ernährungstechnische Regeln, die die Cracks befolgen müssen? Ist jetzt nicht dein Spezialgebiet, weiß ich, aber
habe ich noch nicht bemerkt. Okay. Aber es wird schon drauf geschaut, dass sie sich halbwegs vernünftig ernähren. Also es ist
auch
ist aber jedem, glaube ich, überantwortet.
Also nicht
professionell. Ich weiß welche, wenn ich so nachdenke, weiß ich welche, die sich extrem bewusst ernähren. Also die richtig Füchse sind auf dem Gebiet. Und dann gibt es wieder welche, die nicht ganz so drauf schauen. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Spieler dabei ist, der jetzt permanent Müll zu sich nimmt. Das fix nicht. Also das sicher nicht.
Ja.
Absolut nicht.
Würde man das in die Leistungstests einfach erkennen?
Ja, die Leistung funktioniert nicht in dem Ausmaß. Also das Leistungserbringung wäre mittelfristiger Problem.
Ja. Okay, dann gehen wir thematisch ins Playoff, und wie zach so eine Playoff-Serie sein kann, das haben wir im Vorjahr erlebt. Viertelfinale, 6 von 7 Spielen gegen Graz gehen in eine Overtime. Was bedeutet das für Spieler? Mit diesem kurzen Spielrhythmus, jeden zweiten Tag ein Spiel, und mit dieser extremen Belastung über 60 Minuten und darüber hinaus?
Es ist schon das Spielen eines Playoff-Rhythmus ohne Overtime ist schon heftig.
Richtig.
Noch eins draufsetzen, zum Teil nochmal ein Drittel draufzusetzen oder mehr sogar, ist natürlich ein Ausdehnen, um nicht nur das eine Drittel mehr, sondern das summiert sich ja. Das heißt, es ist mehr wie ein Drittel mehr spielen, sondern du bist schon vorermüdet, und ich sage beim Marathonlauf zum Beispiel, ein Marathon ist kein ganzer, ist nicht 2,5 Meter, sondern von den Anforderungen her ist es eigentlich 3,5 Meter.
Okay.
Das heißt, es ist was anderes, wenn ich schon vorermüdet über 3/3 alles gegeben habe, weil ich ja nicht damit rechne, dass ich ein Overtime spiele, dann nur einmal draufsetzen muss.
Gut, irgendwann einmal hat man in dieser Serie damit rechnen müssen.
Dass ja, nein, aber ist schon klar. Aber ich meine, ich gehe nicht in das Spiel rein und rechne mit einer Overtime. Also das ist das, was ich meine, wobei, ja, in der Serie hat man dann rechnen müssen.
Ja, genau.
Und damit ist es körperlich natürlich nur einmal ein großes Schäufchen, das drauf geht. Es kommt zu einem späteren Spielende. Uhrzeitbezogen. Das heißt, zu einem späteren Herunterfahren des Gesamtstress, der noch exorbitant her ist, weil das nächste Tor entscheidet. Das heißt, nicht nur der physische, sondern auch der psychische Stress, der da eine Rolle spielt. Und das Verarbeiten der Stresshormone dauert noch länger. Jetzt weiß ich von den Spielern, wenn die eine normale Auswärtspartie oder Heimpartie spielen, dass die stundenlang nicht einschlafen können nach einem Match. weil einfach die Stresshormone im Körper so hoch sind, dass das Verarbeiten der Stresshormone zuerst einmal abgeschlossen sein muss, dass ich überhaupt zur Ruhe finde, dass das vegetative Nervensystem umschalten kann von Stress, von Sympathikus auf Parasympathikus. Und dementsprechend ist dann die Regeneration über diese Nacht relativ mäßig. Am nächsten Tag gibt es ein Training. In so einem Playoff ist das nicht Extremes, logischerweise.
Ja.
Und einen Tag später im Normalfall geht es eh schon wieder weiter mit dem nächsten Spiel. Das System lebt hauptsächlich davon, wie gut die Muskulatur der Spieler kapillarisiert ist. Das heißt, wie schnell die Blut durch die Muskulatur durchschleusen können, wie viel es einbringen an Nährstoffen und wie viel es auf der anderen Seite wieder rausbringen. Deswegen achtet man sehr darauf, dass wir diese Qualität möglichst hoch haben, und da hat uns die letzte Saison gelehrt, dass mit ein Faktor, nicht nur, aber auch mit ein Faktor, die Tatsache war, dass wir immer die Leute sehr viel aufs Fahrrad gesetzt haben und fahren haben lassen, nach jedem Training, nach jedem Match, weil das haben wir messen können nach der Saison, dazu beigetragen hat, dass diese Qualität sehr hoch war nach der Saison. Und das haben wir versucht, heuer wieder umzusetzen.
Okay. Das heißt, man ist wieder auf einem vergleichbaren Weg und könnte das Ganze wieder, aber es ist keine Saison
wie die andere. Keine Saison ist wie die andere,
genau.
Es ist heuer ist heuer und letztes Jahr ist vorbei.
Genau. Wir haben kurz während der, ich glaube es war noch Spiel 7 gegen Graz, wir haben kurz geplaudert und du hast gesagt, die Spieler sind in einem richtig roten Bereich. Was meint man damit?
Während eines Spiels schauen wir, gibt es für uns in der Analyse den roten Bereich. Der rote Bereich liegt zwischen 75 und 100% der maximalen Herzfrequenz, die er jemals im System gehabt hat. Das wird immer mitprotokolliert und hat eine neue höchste Herzfrequenz, dann wird das im System gespeichert, sodass wir immer up to date sind. Und das ist dann wirklich rotester Bereich, wenn ich das jetzt hernehme und die Spieler, Feldspieler sind noch nicht so viel, weil sie viel mehr sitzen, aber da auch einen Stress haben und damit der Puls auch nicht so leicht runtergeht, aber die sind dann 30, 40 Minuten im roten Bereich, manche ein bisschen höher, manche ein bisschen niedriger, aber bei den Torleuten ist das ganz eklatant, also die kommen aus der roten Zone faktisch die ganzen 90 Minuten kaum raus.
Okay. Das klingt schon besorgniserregend, oder?
Nein, da hängt bei den Torleuten sehr viel dran, dass das nicht ein rein körperlicher Stress ist, sondern ist ein mentaler Stress auch.
Okay.
Wir sehen im Vergleich zum Training, wo sie diesen mentalen Stress, ich muss den Puck immer im Auge haben, weil wenn er irgendwie in meine Richtung fliegt und bin unkonzentriert, habe ich ein Problem.
Ja.
Da sind wir bei weitem nicht so hoch von den Pulswerten im Training wie in einem Match.
Logisch. Ja. Jetzt hätte ich das Ganze gerne noch von zwei anderen Seiten ein bisschen betrachtet. Gibt es im Sport irgendetwas Vergleichbares, dass man sagt, okay, man hat in einer Sportart eine grundsätzliche so eine Spitzenbelastung während einem Grunddurchgang und während die normalen während dem Regelbetrieb in gewisser Art und Weise, und dann kommt eine Phase, wo sich der Zeitabstand verringert und wo sie die Leistung ja trotzdem oder die Anstrengung der Spieler trotzdem dann zusätzlich steigert, wo das Ganze so komprimiert wird wie im Eishockey.
Da muss ich sagen, da kenne ich nicht alle Sportarten gut genug, um das wirklich seriös beantworten zu können. Aber Sportarten, die mit Playoff-Charakter unterwegs sind, nur sie sind halt nicht so dicht, wenn ich jetzt an American Football denke, die haben halt dann ein Spiel in der Woche. Es würde auch aufgrund der Sprünge, Sprintbewegungen mit anderen Bodenkontaktformen, mit anderer Art des Bodenkontakts, verglichen mit dem Fußball ähnlich, würde das auch nicht funktionieren, weil das würde mechanisch die Muskulatur nicht aushalten. Das ist im Eishockey der Vorteil, dass sie nicht so viel springen können und auch nicht den Fuß so hinsetzen können wie ein Fußballer oder Footballer oder was auch immer. Und damit schwer vergleichbar.
Ja. Das heißt, irgendwie ist es, es ist ja wirklich interessant.
Es ist voll schräg, weil ich meine, im Endeffekt sind das Belastungen, die schon richtig heftig sind.
Voll.
Und dann hängt noch, so wie es vorher gesagt war, hängt auch noch sehr stark drinnen, jetzt bist du hinten Und bist am Ausscheiden mehr oder weniger und dann drehst den Spieß. Ja. Und das macht natürlich auch für die Regeneration was mit dir. Weil wenn du jetzt 3-1 hinten bist und du gewinnst eins und dann noch eins und dann noch eins, dann ist das für dich ein Boost, was die Regeneration anbelangt, und für den Gegner ein Bremsen.
Okay.
Also auch das, positive Emotionen können die Regeneration ein bisschen unterstützen. Okay. Negative Emotionen bremsen es. Also das sind alles Faktoren, die...
Es ist unglaublich, wie komplex das ist. Ja, es ist unglaublich. Ja. Dann nur eine persönliche Frage. Wie geht es dir da dabei? Leidest du da mit den Sportlern vielleicht mit oder bist du dann sportwissenschaftlich einfach so neugierig auf die Daten, dass du nur einen Blick für die Daten einfach hast?
Meinst du jetzt in einem Match oder in einer Serie? Oder?
In einer Serie. In dieser Very-Serie Graz. Was macht die Serie mit dir?
Entschuldige, ich bin emotional, natürlich. Die Daten sind interessant, aber im Spiel selber fieber ich natürlich mit. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt nicht einer, der nur euphorisch, aber bei sowas muss ich schon einmal mitschreien.
Ja, klar. Gehört dazu. spätestens in der KAC-Serie im Halbfinale, die ja auch bis ins 7. Spiel gegangen ist, macht sich aber so eine regelmäßige Belastung dann irgendwann einmal bemerkbar, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, oder?
Da haben wir uns da auch noch gut gehalten eigentlich, körperlich. Oh ja, schon. Das ist immer noch ganz gut gegangen, aber es hat natürlich, diese Overtimes haben natürlich eine Spur hinterlassen.
Ja.
Aber es war Hut ab trotzdem vor dem, was da noch gekommen ist.
Ja. Dann kommen wir endgültig zurück zu der diesjährigen Saison, und da läuft es noch nicht ganz nach Wunsch, vor allem in den Auswärtsspielen. Gibt es dafür eine sportwissenschaftliche Erklärung, wie zum Beispiel die viel zitierten Busfüße, die vielleicht den Black Wings aus irgendeinem Grund mehr zusetzen als anderen Teams oder so?
Die Buslegs haben wir voriges Jahr gehabt und es war nicht so. Ich glaube, dass ein paar Faktoren einfach zusammenspielen. Momentan ist es so, dass wir einen Fehler machen und der wird sofort bestraft. Mhm. Und beim Gegner, der macht auch einen Fehler und den können wir nicht bestrafen. Es ist jenseits, glaube ich,
von der
physischer Leistungsfähigkeit oder ich meine, es spielen manche Leute heuer eine sensationelle Saison, eine sehr gute Leistungen, manche spielen okay, meistens spielen okay, es ist keiner dabei, der extrem abfällt. Es ist alles leistungsmäßig eigentlich gut überwiegend. Es sind Spiele, die nicht so gut sind, Spiele, die besser sind, logischerweise. Aber es ist jetzt
nicht
so, dass
einer sich. Nein,
es ist nicht einer, dass sich einer hängen lässt oder dergleichen. Also, das ist alles nicht das Thema. Das Thema ist, es hat einer den Hex am Schläger, es macht einer leichter Fehler, weil Konzentrationsthemen, was auch immer, es sind Details. Es ist jetzt nicht das große Ganze, das so schlecht ist. Überhaupt nicht. Ja. Keinesfalls.
Ebenfalls auffällig war, dass es heuer gleich mehrere Cracks, und du hast es schon angesprochen, mit Muskelverletzungen gegeben hat. Zumindest ist es so kommuniziert worden. Und da sagt man ja oft, dass man das... dass das vom Training auch kommen könnte. Wie hat man das hinterfragt? Wie ist man damit umgegangen und hat man dann gegebenenfalls was verändert? Oder ist das vollkommener Blödsinn, was ich jetzt sage?
Nein. Also der Phil hinterfragt sich selber und die Trainingsplanung am allermeisten von alle. Mhm. Und diskutiert das im Trainerteam permanent. Muskelthemen können immer wieder auftreten. Manchmal hast du ein Pech in der Mannschaft, manchmal hast du weniger Pech. Es waren 4, 5, 6 maximal.
Ja.
Das kann passieren. Also ich sage das jetzt nicht als Häufung oder als. Manchmal hast du eine Saison, wo du keine Concussions hast und dann hast du ein paar.
Genau.
Weil halt viel zusammenpasst.
Mhm. Okay, aber es war jetzt nicht so, dass das alles noch ein Muster war, Spieler XY war müde
und hat dann diesen
berühmten falschen Schritt gemacht.
Nein,
oder so.
Überhaupt nicht.
Okay.
Nein, gar nicht.
Okay. Ja, dann sind wir eigentlich beim Abschluss des Gesprächs. Mhm. Was wünscht sich denn ein Sportwissenschaftler in der heißen Phase der Meisterschaft für sein Team?
Vor allem keine Verletzungen.
Ich hätte jetzt gehofft auf... ich weiß eigentlich nicht, auf was ich gehofft habe. Nein,
dass das Line-Up funktioniert und dass jeder dann sein Bestes gibt und wir möglichst weit kommen noch.
Und wie sehr hat dich der Reiz am Eishockey schon gefangen, du hast gesagt, du fühlst mit, es muss manchmal ein bisschen raus. Erwischst du dich manchmal, dass du sagst, eigentlich müsstest du ein bisschen emotionsloser bleiben?
Nein, ich stehe zu meinen Emotionen, so ist es nicht. Ich flippe nicht aus wie ein Teenie, wie ein Groupie.
Also so
aber,
ist es nicht.
Aber ich freue mich über ein Tor, ich freue mich über einen Sieg. Aber das war es dann schon. Und wenn die Burschen in die Kabine reinkommen und sie lachen alle, ist mir lieber, als wenn da drinnen dann doch eher Stille herrscht und man betreten sich gegenseitig anschaut und nicht weiß, was man sagen soll, weil man halt heute nicht gewonnen hat.
Mhm. Was wünschst du dir sportlich für die Black Wings? Jetzt rein eine Wunschäußerung, ohne irgendwelche wissenschaftlichen Hintergedanken.
Für die Saison oder generell?
Für die Saison.
Eine lange Reise noch, logischerweise.
Tja.
Möglichst lange noch dabei zu bleiben.
Das ist dein Wort in Gottes Ohr, in Eishockey-Gottes Ohr. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Danke, Bernhard, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke fürs Gespräch, für deine Antworten.
Gerne.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.